Publikum, herzlich willkommen zur Audioeinführung von Spieler, einer Inszenierung von Johann Simons am Schauspielhaus Bochum nach dem Roman Der Spieler von Fjodor Dostojewski. Wir haben den 24. September 2025 und sind damit 3 Tage vor der Premiere von Spieler. Ich sitze hier mit Johann Simons, Intendant vom Schauspielhaus Bochum und Regisseur der Inszenierung, sowie Tristan Wulff, der den Soundtrack verantwortet und auch darüber hinaus ein wichtiger Gesprächspartner für die Arbeit bei den Proben und an dieser Inszenierung ist. Mein Name ist Moritz Hannemann, ich bin Dramaturg hier am Bochumer Schauspielhaus und habe das Vergnügen, diese Inszenierung dramaturgisch zu begleiten. Obligatorische Einstiegsfrage, Johann, warum diese Stoffwahl? Warum wieder in Dostojewski? Du hast im Laufe deiner Laufbahn schon mehrere Dostojewski-Inszenierungen gemacht und warum der Spieler?
Weil der Spieler für mich eine persönliche Geschichte ist auch, wegen dem Fakt, dass ich aus einer Zockerfamilie komme. Das ist nicht einfach, weil das war Affären und so weiter, das ging immer um viel Geld. Und ich weiß die Umstände, wenn Leute hängen an Zocker, dann kommen sie kaum, die sagen dann, das kommt nie wieder vor, aber die nächste Woche darauf sind sie wieder dabei, um zu zocken. Also das hat mich gereizt an diesem Roman, der Spieler. Und ich finde, dass Dostojewski ein Mann mit 2 Gesichtern ist, weil der ist einerseits der großartige Schriftsteller, so wie ich finde. Und andererseits war er ein wirklich verrückter Zocker. Also der hat Kapitalen verzockt. Und dieser Roman ist damals geschrieben, glaube ich, 5 Wochen. Da hat er das diktiert an seine Stenotypistin. Und mit dieser Stenotypistin ist er später auch verheiratet. Also wirklich eine Dostojewskianische Geschichte. Also ich finde das von ihm ein sehr persönlicher Roman.
Wenn du Dostojewski als einen Künstler mit 2 Gesichtern beschreibst, als einerseits als Spieler und andererseits eben auch als Künstler, dann deutest du damit schon einen wichtigen Grundzug unserer Inszenierung an.
Genau, deswegen habe ich es auch gesagt.
Es wurde nämlich entschieden, die Rolle der Hauptfigur, Alexei Iwanowitsch, ein Hauslehrer, doppelt zu besetzen. Mit 2 Schauspielern, die gleiche Figur spielen, nämlich Viktor Eidens und Alexander Wertmann. Und darüber hinaus werden die beide beim Spiel auch noch Masken tragen, die optisch dem jungen Dostojewski nachempfunden sind. Ja. Vielleicht kannst du ein bisschen was über diese konzeptionelle Setzung, die auch ein Ausgangspunkt unserer Arbeit ist, beschreiben.
Ja, so wie gesagt, ich finde Dostojewski ein Mann mit 2 Gesichtern. Und ich finde es schön, dass man eine Rolle hat, die wirklich teilnimmt an das Zocken, also Alexander Wertmann, und der andere, Viktor Eidens, der ist mehr die reflektive Seele von die beiden. Die hat auch wohl, dass er gerne zocken möchte, aber zockt auf eine andere Weise wie die andere Alexei, so hießen die beide, Alexei, ja.
Und was diese Doppelbesetzung eben auch reflektiert, ist, dass es diese Schreibebene in diesem Buch gibt, Alexei als ein Charakter, der diesen Text, den wir nachher lesen, notiert. Diese Schreibebene wird im Roman reflektiert dargestellt. Und die steckt in dieser Inszenierung drin, ebenso eben wie Dostojewski als Autor. Dostojewski als Autor, für den insbesondere im Akte Schreiben dieses Buches es auch eine Zockerebene gab. Insofern, das hat Johann gerade schon gesagt, dieses Buch ist in wenigen Wochen entstanden, aber nicht aus einer Laune heraus, sondern weil Dostojewski aufgrund seiner Spielschulden schwer verschuldet war und einen Vertrag mit seinem Verleger ausgemacht hat, einen Knebelvertrag, der ihn dazu gezwungen hat, in kürzester Zeit dieses Manuskript einzureichen, um irgendwie wieder an Geld zu kommen. Deshalb diese kurze Entstehungszeit. Wenn er das nicht geschafft hätte, wären auf 9 Jahre in die Zukunft alle seine Rechte bei diesem Verleger und nicht mehr bei ihm gewesen. Insofern auch da ein Gamble mit dem Schicksal, mit der Frage, ob er dieses Manuskript fertig kriegt.
Ja, und es ist heutzutage so, dass man auch sagen kann, dass die Welt in diesem Moment befolgt ist von Zocker. Wir haben jetzt ein Zocker in Amerika, wir haben ein Zocker in Russland und wir haben auch noch ein schreckliches Zocker in Israel. Also ja, es ist unfassbar. Also ich habe gerade einen Artikel gelesen, darin geht es über das wir, also ja, ich werde mal sagen, normale Leute, Linkse oder Leute, die versuchen zu denken über das Gesellschaft, in wem wir leben, oder da wenigstens interessiert sind. Das ist das Dorf, die gehören auch zusammen. Und auf dem Fluss, außerhalb dem Dorf, da sind die Zocker. Und das sind die Tech-Milliardäre. Und die nehmen jeden Risiko auf Kosten von anderen, was es gibt. Es ist unfassbar. Und dieses Element von Zocken ist in uns alle. Und das, diese Gier, diese Geilheit auf Geld, diese Geilheit auf, naja, in diesem Fall auf Geld, ja, auf mehr Macht und so weiter und so weiter. Ja, das ist in diesem Roman, glaube ich, verblüffend anwesend.
Damit sprecht ihr zwei total wichtige Sachen an. Wir beschäftigen uns nicht nur mit Dostojewski, der auch als Autor und auch als historische Figur für uns eine Rolle spielt, sondern diese Inszenierung versucht auch, unserer Gegenwart nachzuspüren. Und in diesem Material von 1866 Verhältnisse zu entdecken und denen nachzuspüren, die etwas mit unserem Heute zu tun haben. Dieser Artikel, von dem du gerade gesprochen hast, Johann, ist ein Artikel von Nate Silver, einem US-amerikanischen Statistiker und Analysten, der unter anderem oder der gleichermaßen Analysen im Bereich Sport, aber auch im Bereich Politik gemacht hat, beispielsweise im Bereich der Wahlforschung. Und der unsere Gegenwart eben mit diesen beiden Denkfiguren, The River and the Village, der Fluss und das Dorf, beschreibt. Cause I found out that nobody wants you. Nobody wants you when they find out that you're down and out. When in your pocket, oh, there's not one penny. Die Bearbeitung, mit der wir arbeiten an dem Spielermaterial, stammt von Angela Obst, Chefdramaturgin hier am Bochumer Schauspielhaus. Und diese Fassung versucht auch auf Ebene der Sprachgestalt die Gegenwart in den Blick zu nehmen. Wir haben es da mit einer sehr kantigen und rauen Sprache zu tun, die auch sehr mündlich ist und sich eigentlich erstmal überhaupt nicht bemüht, so etwas wie schöne Literatur oder so zu sein, sondern ganz im Gegenteil gesellschaftliche Verhältnisse beschreibt als anhand einer Gruppe von Leuten, die sich eigentlich die ganze Zeit piesacken, die sich mit jedem Satz einen Tritt versetzen und ja, miteinander konkurrieren, die offensiv miteinander umgehen, hart, geradezu brutal. Und eins der Hauptinteressen, zumindest aus meiner Perspektive, auch diesen ganzen Abends, ist es, tatsächlich auch mit diesem Material über unsere Gegenwart nachzudenken, als eine Gegenwart von Zockern.
Ob das so ist?
Ob das so ist und womit wir es dann eigentlich zu tun haben, wenn wir zum Beispiel von den Zockern regiert werden, wie du es sagst, oder auf der anderen Seite, was das eigentlich für unseren Umgang miteinander bedeutet, auf einer gesellschaftlichen Ebene. Daran schließt sich die Frage an, auch wie sich unsere Gegenwart eigentlich verändert hat. Und ich habe im Zusammenhang jetzt der Proben...
Ja, wir stehen jetzt auf die Rand von das Verlieren von Demokratie, so wie ich finde, so wie ich es erfahre. Also Amerika ist auf dem Weg, eine Autokratie zu werden.
Ja, und wir haben es auch mit so etwas wie einer Umwertung von Werten zu tun, wenn man diese Formulierung von Nietzsche aufgreifen möchte, wo zum Beispiel so Begriffe wie Geiz, Neid oder auch die Ausschweifung, die eigentlich mal so etwas auch in einer religiösen Tradition so etwas wie Todsünden waren, zunehmend positiv konnotiert werden und gewendet werden, so dass eigentlich das Maßlose und Ausufernde als etwas begriffen wird in unserer Zeit, was produktiv ist, was die Welt vermeintlich voranbringt. Aber wir sehen vielleicht an dem Spielermaterial, das wäre jedenfalls meine These, wie sehr das die Verhältnisse zwischen den Einzelnen eigentlich zerrüttet. Und da gibt es dann sicherlich einen direkten Zusammenhang zu der Gefahr der Abschaffung von Demokratie.
Ja, und man weiß natürlich auch nicht mehr wegen, naja, ich weiß nicht, ob es mit sozialen Medien zu tun hat oder was dann auch. Aber wir leben natürlich auch in einer Zeit, wo eine Lüge genauso viel wert ist wie die Wahrheit. Also ich kann heutzutage sagen, vielleicht hast du recht, die Fakten sind wirklich so, aber ich glaube es einfach nicht. Ich spüre es nicht. Also Gefühle sind heutzutage mit Argumenten zu argumentieren eigentlich total wichtig geworden. Ich denke zum Beispiel jetzt laut, dass die Lautstärke von Fernsehsendungen, das möchte ich mal untersuchen, einfach auch lauter geworden ist. Es gibt viel Geschrei heutzutage auf dem Fernsehen und viel respektlose Diskussionen. Also wir hatten letzte Woche in den Niederlanden eine Demonstration von Ultra-Rechts. Okay, sind nicht meine Gedanken, aber in der Demokratie gehört es dazu, dass man die Leute anhört. Aber das ist komplett in einen Krieg geendet. Und ich habe Bilder gesehen von Leuten, die einfach auf die Polizei zugerannt sind. Und die Polizei musste flüchten. Also, und die Polizei fragt dann jetzt um schwerere Waffen, um die Leute zu disziplinieren oder die Leute zu sagen, hör damit auf. Also es steigert und steigert an alle Seiten. Ich finde es jedenfalls unfassbar. Vielleicht bin ich, was das anbelangt, auch eine alte Sack. Aber ich sehe es halt so. Das ist wirklich, ja, wir sind schlecht drauf. Ich meine, darüber, dieses Gewalt und alles, darüber geht natürlich nicht diese Vorstellung. Das geht über ein anderes Sort von Gewalt. Aber den treibt auch mich raus, dass ich mal gerne in einer Sekunde eine Hero for One Day sein möchte. Das ist in dieser Vorstellung, glaube ich, klipp und klar.
Jetzt müssen wir wirklich dringend auf die Musik zu sprechen kommen, denn das hat sich in vielerlei Hinsicht schon angedeutet. Und du, Tristan, verantwortest den Soundtrack dieser Inszenierung und ihr beide habt bereits bei der Inszenierung Meine geniale Freundin aus der letzten Spielzeit zusammengearbeitet. Und wenn ich den Versuch machen würde, die Art des Einsatzes von Musik in der Inszenierung zu beschreiben, dann habe ich das Gefühl, diese Musik dient nicht in erster Linie dazu, zum Beispiel eine Atmosphäre herzustellen oder so, sondern sie erzählt eigentlich geradezu mit, sie spielt eigentlich geradezu mit, wenn man so möchte. Und ich würde euch bitten, noch ein paar Worte über die Musik zu verlieren. Was hören wir an diesem Abend?
Ja, das ist zumindest der Versuch, glaube ich, dass das zu tun, also Musik weder zur Atmosphäre, ja fast schon zu degradieren womöglich oder zur Illustration, sondern einerseits Musik als erzählerisches Element ernst zu nehmen. Das kann manchmal abstrakter sein, manchmal konkreter sein. Also gerade wenn wir Popmusik verwenden, gibt es irgendwie eine Textebene, die man möglicherweise auch hört und versteht. Es gibt Songs, die Leute kennen. Und so wird es auch in dieser Inszenierung sein. Das hat Johann gerade schon angedeutet. Wir haben viel über David Bowie geredet, der als Künstler eben, so haben wir darüber gesprochen, auch eben diesen spielerischen Zugriff auf Welt. Spiel als existenzielle Grundsituation, auch Spiel mit Bildern, Spiel mit Genregrenzen, Spiel mit Gendergrenzen, Spiel mit dem eigenen Körper und der eigenen Kunst verkörpert hat. Und dessen Song Heroes, der zweimal in dieser Inszenierung gespielt wird, erzählt, so haben wir es gelesen, eben eine Form von Kraft, die unter dem Spielen liegt. Weil Spiel hat was zu tun mit Hoffnung, mit Verführung, auch mit Gier, aber eben auch mit diesem nicht vergehenden Gedanken von gonna be a hero for one day. Und diesen Song haben wir in zwei Versionen. Das wird man hören, wenn man da ist. Den wird es in der Version von Bowie geben. Es wird eine Version geben mit einer Live-Kontrabassistin und einem Schauspieler. Und der zieht sich ein bisschen leitmotivisch durch die zweite Hälfte des Abends. Und die andere große Musik, die wir verwenden, ist ein Teil aus der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Für den wir uns entschieden haben, weil wir, und auch das ist, ne, das sind dann abstraktere Einsätze von Musik. Wir haben uns viel unterhalten über das Verhältnis von Religion, Geld und Liebe. Also inwieweit Liebe und Kapital eigentlich in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen, inwieweit das Spannungsverhältnis sich nicht möglicherweise so einfach auflösen lässt, wie man das sich gern manchmal selber erzählt, dass irgendwie Liebe, die Geld kostet, nicht echt ist oder was auch immer. Und welche Rolle darin eigentlich religiöse Wertvorstellungen, religiös sich ja sedimentierte Vorstellungen von Wahrhaftigkeit, Liebe und Partnerschaft spielen und wie das Verhältnis von Geld und Religion eigentlich aussieht. Und in diesem Kontext, da kann natürlich Johann ganz viel drüber jetzt, oder wir haben viel drüber gesprochen, über den calvinistischen Hintergrund seiner Familie. Dazu kamen wir zu Bach und diese Musik wird sehr prominent in der Aufführung verwendet. Und ist insofern eben eine andere Form von Musikalität, die fast auf einer Kommentarebene stattfindet, ohne aber dadurch die Musik oder das, was verhandelt wird, klein zu machen. Das ist immer der Versuch und das ist die Fallhöhe. Man tendiert dazu, in Kommentaren sich über das Verhandelte zu stellen oder es zu bagatellisieren. Und wenn es gelingt, wir hoffen, dass es hier gelungen ist, passiert das aber nicht, sondern es macht Welten und Fantasien auf und der Blick geht weiter.
Ich kam eigentlich auf das Idee Bach, ja, du kamst auf die Idee von Bach, aber ich wollte sowieso eine Szene, wo ich eine Geschichte aus dem Bibel als Fantasie benutzt habe und wo den Moment, dass Moses von den Berg kommt und in die Tiefe das Volk Israel sieht, was das Goldene Kalb feiert. Und dann schmeißt er seine, glaube ich, seine 10 Gebote auf den Boden. Also, was er da sieht, hat nichts zu tun mit dem Auftrag, den er hatte von Gott, um das Volk Israel in, ja, zu führen.
Ja, das ist ein breites Tableau von Themen. Ja, wir haben es mit Dostojewski zu tun, mit der Religion zu tun, mit dem Kapitalismus zu tun, mit Spiel und Geld zu tun. Und es wird viel Fallhöhe geben, denn es gibt viel zu verlieren an diesem Abend. Auch zu gewinnen, aber die Erfahrung lehrt, auf den Gewinn folgt meistens der große Verlust. Premiere ist am 27. September 2025 und wir laden Sie, liebes Publikum, herzlich ein, uns zu besuchen und wünschen einen interessanten Theaterabend. Danke, Johann. Danke, Tristan.
Gerne.